Was habt ihr gesucht? Schlüssel, genau, ja, heute Morgen, also ich fahre nicht jeden Tag von Friedensau aus und dann musste ich schauen, wo mein Autoschlüssel überhaupt ist. Natürlich also Hausschlüssel, um das Ganze abzuschließen und ja, man sucht so einige Sachen im Leben. Manchmal sucht man nach Gesundheit, manchmal nach Liebe oder manchmal nach Werten. Menschen suchen nach Orientierung. Ich kann euch eine Geschichte aus meinem eigenen Leben erzählen, wo ich eigentlich auf der Suche war, nämlich während meiner Studienzeit in Amerika auf Andrews. Ich musste mich selbst finanzieren und dann ist ein Urlaub ein Traum eigentlich. In Amerika sowas kann man sich kaum leisten. Und von Michigan aus im Norden habe ich schon immer dort als Student geträumt, ja, ich möchte mal nach Kalifornien kommen, ich möchte auch mal erleben, was es dort so alles gibt. Und dann gab es so einen Freund, einen Pastor aus Los Angeles, der zu Besuch kam. Und das war wirklich ein guter Freund von mir. Er kam zu Besuch nach Andrews. Wir hatten dort irgendwelche Treffen. Und dann habe ich ihm erzählt über meine Pläne. Ja, ich bin jetzt schon 4 Jahre hier in Amerika. Und im Sommer möchte ich gerne Kalifornien besuchen. Und ja, er hat sich meine Pläne so angehört. Und am nächsten Tag kam er zu mir mit seinem Hausschlüssel. Und er meinte, zu der Zeit, als du in L.A. Sein willst, also wir sind im Urlaub. Aber hier ist unser Hausschlüssel, hier auf einem Zettel, da ist die Adresse, du kannst gerne vorbeikommen, du kannst dich bedienen, du kannst so lange bleiben, wie du willst. Mensch, das war wie ein Traum für mich. Kann ich besser sein? Und dann kam tatsächlich also der Tag, ich habe mich in mein altes Auto reingesetzt und das war so ein Studentenauto. Man hätte sich gewundert, ob so ein Auto überhaupt nach Kalifornien schaffen kann. Also das sind 3,5 Tage Reise, also bis nach Kalifornien. Etliche also Staaten muss man da durchfahren und tatsächlich, also ich habe es geschafft und nach 3,5 Tagen, man sah in der Ferne schon Los Angeles und das waren die Zeiten, wo Sprit eigentlich sehr billig war. Was teuer für uns als Studenten damals war, ist Unterkunft und Verpflegung und so weiter. Aber Sprit konnte man sich gut leisten, so konnte man fahren ohne Ende. Und tatsächlich bin ich nach 3,5 Tagen da angekommen und bin ich morgen früh, also gegen 7 Uhr, in der Nähe der Stadt schon gewesen. Und diejenigen, die schon mal Los Angeles besucht haben, also morgen früh gehen alle zur Arbeit. Ich habe tatsächlich fast 4 Stunden gebraucht durch diese ganze also Autobahne und Staus, die Adresse tatsächlich zu erreichen. Und dass ich das Haus erreicht habe, ich habe mein Zettel verglichen, ja, also hier bin ich, das ist die Adresse, ich habe meinen Schlüssel rausgenommen. Dann habe ich versucht, also es zu verwenden und irgendwie passte der Schlüssel nicht richtig. Und ich habe noch kräftiger versucht und ich habe da mehrere Minuten versucht und dann bin ich auf die Idee gekommen, nochmal meinen Zettel zu vergleichen. Ups, falsche Hausnummer. Ich bin schneller verschwunden, als ich gekommen bin. Und das ist eigentlich meine Erfahrung mit der Suche. Ist euch schon mal passiert, dass eure Suche schiefgelaufen ist? Dass ihr nicht erfolgreich wart in eurer Suche? Heute Morgen will ich eine Bibelstelle mit euch aufsuchen, wo ein Mensch auf der Suche ist. Johannes hat uns von mehreren solchen Persönlichkeiten geschrieben oder Berichte verfasst, wo Menschen Jesus gesucht haben, in der Hoffnung, dass die etwas Besseres finden, etwas, was ihrem Leben eine Orientierung gibt. Und ich lade euch ein, mit mir Johannes Evangelium Kapitel 3 zu öffnen. Und hier haben wir einen vornehmen jüdischen Mann, der auf der Suche ist. Und wir lesen hier ab Vers 1, es war ein Mensch unter den Pharisäern mit Name Nikodemus, ein Oberster der Juden, der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus kommt auf seine Suche zu Jesus. Natürlich, er hofft bei Jesus etwas zu finden, was seine Suche zu Ende bringt. Und die Frage ist, kann ihm Jesus das anbieten, wonach er sich sehnt? Und Johannes arbeitet in seinem Evangelium und auch hier besonders in Kapitel 3 gerne mit Kontrasten, mit Gegensätzen. Und in dieser Begebenheit betont der Autor ganz am Anfang, dass Nikodemus bei Nacht kommt. Aus dem ersten Kapitel des Evangeliums haben wir schon erfahren, dass Jesus das Licht der Welt ist. Also unser erster Gegensatz ist hier, bei Nacht kommt Nikodemus in seine geistliche Suche, in vielleicht seine geistliche Verwirrung, und er kommt zu dem Licht. Licht der Welt. Zu Jesus. Nun die Frage ist, womit kommt Nikodemus? Was sagt uns der Text? Was bringt er mit, als er zu Jesus kommt? Er fängt seine Begegnung mit der Wendung, wir wissen. Er kommt mit seinem Wissen. Er hat ein bestimmtes Wissen, er hat bestimmte Vorstellungen, was von Gott zu erwarten ist, wie Gott zu handeln ist, was Gott anbieten soll. Und natürlich, als ein guter Jude, hat er den Messias erwartet. Und er hatte sicherlich auch seine Vorstellung, dass dieser Messias sie befreien soll von den Römern, die um dich herum sind, die da regieren, die da befehlen, die sie nicht in Ruhe lassen, die Steuern haben wollen. Also endlich mal jemand, der es jetzt in die Hände nehmen kann und den Römern sagen kann, der etwas einrichten kann, etwas Neues bringen kann. Also mit seinem Wissen kommt Nikodemus zu Jesus. Und was bietet ihm Jesus an? Mehr Wissen? Also in Vers 3 antwortet Jesus und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Anstelle von Wissen bietet Jesus eine Erfahrung an. Etwas, was Nikodemus erleben soll. Und die Übersetzung hier, da ist so ein Widerspruch so ein bisschen eingebaut. Also das griechische Wort anoten kann von Neuem tatsächlich bedeuten, aber es kann auch von oben bedeuten. Und wir werden diesen Gegensatz zwischen oben und unten im Text weiter sehr stark beobachten. Also Jesus kommt vom Himmel und er will die Verbindung mit Himmel also für die Menschen ermöglichen. Also dieser Gegensatz oben, unten und dazu kommt ein Missverständnis. Also wir werden gleich jetzt beobachten, also dass dieses Wort anoten, weil es zweideutig ist, auch dann in zwei verschiedene Richtungen gehen kann. Also vom Neuen oder meint Jesus doch von oben? Auf jeden Fall redet Jesus von einer Erfahrung, von etwas, was Nikodemus erleben soll. Und Jesus erklärt, oder die Begebenheit geht weiter jetzt in Vers 4, Nikodemus setzt fort, er spricht zu Jesus, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Also ihr seht, er nimmt die Bedeutung des Wortes vom Neuen, nochmal geboren. Er nimmt nicht die Bedeutung von oben. Macht er das jetzt absichtlich, dass er das herausgreift, was ihm vielleicht jetzt besser passt? Also, ja, wir wissen nicht, aber er macht das ebenso. Er bindet sich also an die Bedeutung von Neuem und er wundert sich, Wie kann das sein? Also ich will das jetzt wissen, ich will jetzt eine Erklärung, ich will meine Theorie jetzt verschärfen. Sag mir, wie funktioniert das? Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seine Mutterleib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und aus Geist, so kann er nicht das Reich Gottes kommen sehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Wir haben jetzt weitere Gegensätze hier. Wir haben schon von Gegensätzen gesprochen. Also zuerst Licht und Dunkelheit. Wissen, Erfahrung, oben, unten. Und jetzt haben wir noch hier dazu Wasser und Geist, oder anders gesagt, fleischlich und geistlich. Nämlich jeder ist fleischlich von seiner Mutter geboren, und das erwähnt hier eben Nikodemus, aber dazu kommt auch eine geistliche Geburt, eine Erfahrung mit Gott, eine Wassertaufe, in der das Körper unter das Wasser getaucht wird, ist eigentlich mit einer Geistestaufe kombiniert. Und das sehen wir schon bei der ersten christlichen Taufe im Neuen Testament, bei Jesus, als Jesus sich taufen ließ. Was ist passiert? Der Heilige Geist ist gekommen und alle Evangelisten bezeugen davon, also eine Geistestaufe, also jeder Christ, und davon spricht später Paulus sehr deutlich und sehr kräftig, ein geborener Christ, er hat den Heiligen Geist, der Heilige Geist wohnt in ihm. Wo hat er denn bekommen? Also mit der Taufe hat man sich für Gott entschieden. Jetzt bin ich ein Kind Gottes, jetzt will ich auf Gott vertrauen, auf ihn meine Zukunft setzen. Und in dem Moment, als sich ein Christ entscheidet für Gott, also dann kommt Gott und wohnt in ihm. Also eine Wassertaufe ohne Geistestaufe ist für einen Christen sinnlos und unmöglich. Also ein Christ, der sich getauft hat und sich für Gott entschieden hat, natürlicherweise hat auch den Heiligen Geist in ihm, der ihm leitet und anweist und führt in seinem täglichen Leben. Nun, die Frage hier von Nikodemus, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Also anscheinend will sich Nikodemus nicht auf diese geistliche Erfahrung einlassen. Er bleibt bei dem Irdischen und er ist noch immer bei dem Irdischen, irdische Geburt, und will nicht übergehen zu dem Geistlichen und zu der Erfahrung, die Jesus anbietet und von der Jesus spricht. Und die Frage, die sich mich stellt hier im Hintergrund, konnte Nikodemus von solch einer Erfahrung, von der Jesus spricht, von Geist und von einer Geisteserfahrung und von einer Erneuerung, konnte Nikodemus davon Bescheid wissen? Hätte er Voraussetzungen dafür, sogar wenn er das nicht erlebt hat, aber vielleicht aus der Schrift? Also als ein Pharisäer war er ein guter Kenner des Alten Testaments. Was sagt uns das Alte Testament über den Geist, über so eine Geisteserfahrung? Und zum Beispiel ein Vers, der mir in den Sinn kommt, ist im Psalm 51. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Bete David, einen neuen Geist. Also im Alten Testament ist vom Geist die Rede, der Erneuerung bringt, ein neues Herz schafft. Oder zum Beispiel bei Prophet Hesekiel noch stärker zum Ausdruck gebracht, auch eine Stelle, die dem Nikodemus sicherlich geläufig war oder die er sicherlich mal gelesen hat. Wir lesen in Hesekiel 36 ab Vers 24. Denn ich will euch aus den Völkern herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Also da ist von Wasser zuerst die Rede. Und wir haben schon beobachtet, dass so eine Wassertaufe und eine Geistestaufe ist, wovon Jesus da redet in Kapitel 3. Wir lesen hier also Vers 26, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Also konnte Nikodemus von solchen Sachen, von denen Jesus hier berichtet, Ahnung haben? Natürlich, es steht im Alten Testament, gerade hier bei Hesekiel, was wir gelesen haben, also eine Reinigung durch Wasser, entspricht der Wassertaufe im Neuen Testament, und eine Reinigung durch den Geist, eine Transformation, ein neues Herz, also beide Sachen hier zusammen in einem Text, eine Transformation, von der die Rede ist. Und die Frage hier, Herausforderung für Nikodemus ist, will er bei seiner Theorie bleiben? Wir wissen, oder will er sich auf diese Erfahrung einlassen? Eine Erfahrung mit Gott machen, das ist die Herausforderung, die hier vor ihm steht. Und Jesus, um ihm jetzt die Frage noch weiter zu verbildlichen oder zu beantworten, er benutzt eine Metapher jetzt, ein Bild, um das Ganze noch plastischer zu erklären, darzustellen. Und wir lesen hier ab Vers 8 weiter in Johannes Kapitel 3, der Wind. Und Wind ist jetzt ein Bild für die Wirkung des Geistes. Der Wind bläst, wo er will. Und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie mag das zugehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist Israels Lehrer und weißt es nicht. Also, Jesus ist hier ironisch, kann man sagen. Also jemand, der das Volk belehrt, sollte schon wissen, wovon Jesus hier spricht. Es geht um eine Erfahrung, eine Veränderung, eine Transformation. Es geht darum, dass sich ein Mensch für Gott öffnet, dass er Ja zu Gott sagt, dass Gott an ihm arbeitet, sein Herz berührt, dass er nicht nur bei der Theorie bleibt, sondern dass er Gott tatsächlich in seinem Leben erlebt. Und wenn ich über uns als Adventisten so ein bisschen nachdenke, also wir sind sehr oft sehr gute Theoretiker. Wir haben ein sehr großes Wissen. Wir wissen alles über die vier Tiere aus Daniel. Wir wissen alles über die Zeichen der Zeit und wann Jesus kommt und verschreiben sogar Gott, wann er was zu tun hätte. Wir wissen alles über die zwei Tiere aus Offenbarung. Aber haben wir Gott tatsächlich erlebt? Haben wir eine Erfahrung mit ihm gemacht? Haben wir uns für die Wirkung seines Geistes geöffnet, dass er unser Leben einziehen kann, dass er uns benutzen kann für andere Menschen, dass wir den anderen Menschen zu Segen werden können, dass wir das machen, was Jesus auf dieser Erde gemacht hat, Menschen berühren, für Menschen da sind. So eine Erfahrung wünscht sich Jesus für Nikodemus, für einen Lehrer des Volkes, für jemanden, der großes Einfluss hat, der viele berühren kann. Aber Nikodemus, er versteht es nicht. Es geht so weit, dass Jesus sogar ironisch werden muss. Du bist ein Lehrer in Israel und du verstehst es nicht. Kann es sein, dass Jesus mit mir manchmal ironisch sein muss? Wir lesen weiter. Auf Vers 11 setzen wir fort hier in Kapitel 3 des Johannesevangeliums. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Jesus erklärt es weiter dem Nikodemus. Ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, aber ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Jetzt geht Gespräch von du zu wir, zu ihr. Also anscheinend meint er vielleicht ganze Synedrion, also die Führer des Volkes, diejenigen, die das Volk leiten und nur bei der Theorie, bei dem Wissen. bleiben. Vers 12, glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Es geht um den Glauben, Vertrauen. Und über Vertrauen haben wir auch in der Lektion heute gesprochen. Also vertraut das Volk Israel in der Wüste Gott, dass Gott tatsächlich lebendig ist, dass er tatsächlich etwas macht in ihrem Leben. Vertraue ich Gott, dass er heute noch immer am Wirken ist in meinen Schwierigkeiten, in meinen Problemen, in meinen Herausforderungen. Glaube ich, Vers 12, glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Das war das Problem der Israeliten. Die wollten es sehen. Die wollten sich Götzen bauen, die sie sehen können. Wie kann man das vertrauen, was man nicht sieht? Auf einen Gott, der im Himmel sitzt. Ja, wenn ich keine Erfahrung mit diesem Gott gehabt habe, dann ist es schwer zu vertrauen, zu glauben. Aber wenn ich mich geöffnet habe, wenn sein Geist in mir wohnt, wenn ich ihn täglich erlebe, dann gibt es keinen Zweifel, dass er tatsächlich heute auch wirkt, dass er auch heute mächtig ist und dass er uns euch heute auch leiten kann. Vers 13, und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und Jesus redet hier weiter von sich und von dem nötigen Glauben an ihn als eine Person. Himmlische Dinge, Erfahrung mit dem Himmlischen, das möchte Jesus für einen Nikodemus erreichen, dass er Gott kennt als Person und nicht an Gott zweifelt, an sein Werk zweifelt, dass er Gott persönlich erlebt, dass er eine Erfahrung mit Gott hat und nicht nur bei seiner Theorie bleibt. Und ich habe euch nicht zu Ende erzählt, wie meine Suche in Los Angeles nach dem Haus zu Ende ging. Also ich habe dann weitergesucht. Ich habe meinen Zettel genau verglichen. Und das Problem also mit Hausnummern in Amerika ist, dass es dort also nicht nur eine Ziffer oder zwei Ziffer gibt, sondern in der Regel sind da vier Ziffer bei einer Hausnummer. Und die Hausnummer geht nicht rein nach. Es kann springen, also um 1000 Nummern, also das nächste Haus. Und das ist ein bisschen verwirrend. Und natürlich kann man Sachen verwechseln, besonders wenn man so nachts fährt und morgen früh ankommt und ganz müde und dann die Ziffern also nicht mehr sieht. Und dann habe ich weitergesucht und tatsächlich habe ich die Nummer gefunden und ich habe 10-mal die Nummer verglichen, um mich zu vergewissern, dass ich jetzt tatsächlich vor dem richtigen Haus bin. Und dann habe ich meinen Schlüssel rausgenommen und der Schlüssel passte ganz genau. Die Tür öffnete sich und das war für mich jetzt eine neue Erfahrung, eine neue Begegnung mit einem unbekannten Haus. Ich sehe das Haus jetzt zum ersten Mal, ich komme rein, ich finde den Kühlschrank, das Schlafzimmer, also ich mache jetzt eine Erfahrung mit dem Haus, ich gehe raus, ich sehe den Garten und dann von dort habe ich dann die Stadt besichtigt, jeden Tag. Was meint ihr, wenn ich täglich dann abends zurückkam, musste ich wieder jetzt nach dem Haus suchen? Musste ich jetzt wieder die Hausnummer genau vergleichen, also aus der Theorie leben, also 1, 2, 3 und so weiter, die Zahlen vergleichen? Nein! Ich habe die Erfahrung mit dem Haus gemacht, ich kenne das Haus. Ja, das ist das gelbe Haus, also ich kann es jetzt nicht mehr verwechseln mit einem anderen Haus, weil ich die Erfahrung gemacht habe. So was wünscht sich Gott für Nikodemus, so was wünscht sich Gott für jeden von uns. Nicht, dass wir aus Theorie leben, aus dem Zettel und aus irgendwelchen Konstruktionen und Sachen, die wir uns selbst zusammengebastelt haben, sondern aus der Erfahrung, aus der lebendigen Begegnung mit Gott, dass wir Gott persönlich kennenlernen, seinen Geist kennen, dass wir dafür leben und dafür atmen, wofür Gott lebt und wofür er steht. Und darüber spricht Jesus weiter. Und jetzt kommen wir zu Vers 14 und folgende von Kapitel 3 des Johannesevangeliums. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Also Jesus selbst muss seine eigenartige Erfahrung durchleben. Auf dass alle, die an ihn glauben, es geht wieder um den Glauben, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer an ihm nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Der Glaube. Wie oft wurde Glaube als ein Stichwort hier erwähnt in diesem Text? Wie ist das mit dem Glauben? Ist Glaube für dich eine Theorie? Habe ich genug Glauben? Wo kann ich es kaufen? Wie kann ich es jetzt anschaffen? Ist Glaube eine Theorie nur für dich? Oder hat dein Glaube Hände und Füße? Kommt dein Glaube aus der Praxis, aus der Erfahrung, aus der Begegnung? Und genau so eine Begegnung wünscht sich Jesus für Nikodemus. Und deswegen erklärt er ihm und erklärt auch sein zukünftiges Vorhaben. Der Menschensohn soll erhöht werden. Du sollst nicht enttäuscht werden, wenn du Gott am Kreuz siehst. Du sollst nicht enttäuscht werden, wenn da Leid ist, wenn da Probleme in deinem Leben sind, wenn da Schwierigkeiten sind, Herausforderungen. Gott ist mächtiger als Herausforderungen. Und auch bei Jesus. Er ist nicht am Kreuz geblieben, er ist nicht im leeren Grab geblieben, sondern er wurde erhöht am Kreuz. Aber dann, noch weiter nach oben, er wurde auferweckt und auf dem himmlischen Thron erhöht, damit er von dort Menschen weiterhelfen kann. Und dann später in Kapitel 12 des Johannesevangeliums redet Jesus von der Sinn der Erhöhung. Und er sagt also in Johannes 12, Vers 32, und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Was passiert mit Jesus am Kreuz? Er zieht Menschen zu sich. Mit seiner Erhöhung erhält Jesus die Möglichkeit, alle Menschen zu sich zu ziehen, Menschen zu retten. Und seine Liebe zieht uns zu ihm. Wenn wir diese Liebe erfahren, dann kann das jetzt nicht ein trockener Buchstabe sein, kann nicht mehr eine Theorie sein, dann ist das eine wahre Erfahrung. Und wir kommen zu ihm. Er zieht uns zu sich. Wir erleben ihn noch tiefer. Und Johannes 3, Vers 16 haben wir gerade gelesen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Liebe Gottes zieht uns zu ihm. Und es ist nicht eine Theorie, es ist ein Erlebnis, es ist eine Erfahrung. Und es ist schließlich eine Entscheidung, mit ihm zu bleiben, lebenslang. Und von der Entscheidung redet Jesus jetzt im weiteren Text. Wofür entscheidet sich Nikodemus? Wofür entscheide ich mich? Und Jesus redet bei dieser Entscheidung vom Gericht. Bei der Entscheidung sind wir gerichtet, also wir entscheiden uns für oder dagegen. Also Vers 19 erklärt das, das ist aber das Gericht, dass das Licht, wer ist das Licht? Jesus selbst, also in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Die Menschen liebten die Finsternis. Und Nikodemus ist auch in seine Finsternis bei Nacht gekommen. Und dabei bleibt es in Kapitel 3, bei der Finsternis. Also Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbart wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Es kann schmerzlich sein, zum Licht zu kommen. Weil am Licht werden unsere Schwächen sichtbar. Es ist einfacher, in der Dunkelheit zu bleiben. Es ist einfacher, sich zu verstecken. In der Dunkelheit bin ich sauber, aber sobald ich zum Licht komme, dann sieht man Flecken auf weißem Shirt. Und man muss da was ändern, wenn es sichtbar ist. Und es kann auch schmerzhaft sein. Es ist einfacher, in der Dunkelheit zu bleiben. Aber Gott möchte uns zu sich ziehen, damit er uns segnet, damit wir eine Veränderung erleben, die uns weiterbringt, die uns bereichert. Und dann durch uns werden andere Menschen auch bereichert. Und ich möchte mit einer Erfahrung aus eigenem Leben das Ganze abschließen. Das war im vorletzten Jahr meines Gymnasiums. Wir haben einen neuen Schüler in der Klasse bekommen. Und der Schüler hat eigentlich das Jahr verloren, das Jahr davor. Hatte schlechte Noten und dann ist er in unsere Klasse eingeteilt worden. Er musste das Schuljahr wiederholen. Jeder wusste, er wiederholt die Klasse. Und eigentlich niemand wollte mit ihm ein Freund sein. Er war so am Rande der Klasse, hatte keine Freunde. Und das war sicherlich eine schmerzhafte Erfahrung für ihn. Und er hat so ein bisschen beobachtet, wie sind die Konstellationen da in unserer Klasse, also wer ist vielleicht auch so ein bisschen alleine. Und da hat er gemerkt, dass ich so nicht mit anderen Gruppen zusammen in Verbindung bin, dass ich auch so ein bisschen in Pausen mehr so alleine für mich bin. Ich hatte gute Freunde in der Gemeinde und in der Gemeinde gab es gute Jugendgruppen und jeden Tag war ich in der Gemeinde, das war mein Leben eigentlich. Und ja, dann meinte er, vielleicht kann ich gerade mit Igor so ein Freund werden. Und er hat mich eingeladen, lass uns ein bisschen trinken gehen und ein bisschen kennenlernen. Und ich habe mich darauf eingelassen. Wir haben uns hingesetzt und schnell haben wir gemerkt, dass wir so von gleichen Dingen reden und dass wir eine gute Verbindung haben. Und schnell habe ich gemerkt, also er ist sicherlich nicht durchgefallen das Jahr, weil er dumm ist. Nein, er ist höchst intelligent, aber irgendwas musste in seinem Leben passiert sein, dass er das Jahr verloren hat. Und das hat sich tatsächlich als wahr herausgestellt. Also er hing mit falschen Leuten zusammen, die haben falsche Dinge angestellt und ihr Leben so ein bisschen, das Jahr ging verloren. Und er hat jetzt Stabilität gesucht. Er hat nach jemandem gesucht, der ihm helfen kann, durch das neue Studienjahr durchzukommen. Und er hat mich gefunden. Und tatsächlich, daraus ist eine gute Freundschaft entstanden. Aber ich habe ständig im Hinterkopf gehabt, also einen Gedanken gehabt, wenn er mein Freund sein sollte, dann muss er über meine Herkunft wissen, dann muss er über meine Gemeinde wissen, dann muss er über meinen Glauben wissen, weil das ist das, was mich ausmacht. Ich wurde gerade getauft zu der Zeit und hatte starke Verbindung zu der Gemeinde gefühlt. Und dann gab es so eine Evangelisation in unserer Stadt, also auf einer Uni wurde ein riesen Amphitheater mit 1000 Sitzplätzen gemietet und ein Redner wurde eingeladen und in diesem Amphitheater gab es dreimal pro Tag dieselbe Veranstaltung. Ich habe mir gedacht, also mein Freund muss von meinem Glauben wissen und ich habe ihn eingeladen und der Freund ist gekommen und von 30 Abenden, er hat keinen Abend verpasst. Zum Schluss hat er die Entscheidung getroffen, ich möchte mich taufen. Und das war zum ersten Mal für mich, dass ich gesehen habe, wie stark die Liebe Gottes Menschen verändern kann. Also aus einem, der das Schuljahr verpasst, weil er falsche Dinge angestellt hat in seinem Leben, ist jemand geworden, der beste Noten hatte. Das Studienjahr ging für ihn also wunderbar. Konnte man kaum erkennen, also an seinen Noten und seinen Leistungen. Und da habe ich gemerkt, also wie stark Gottes Kraft Menschen transformieren kann, wie stark Gott Veränderungen durchführen kann im Leben der Menschen. Und das ist genau das, wovon Jesus hier dem Nikodemus erzählt. Nicht bei seiner Theorie zu bleiben, nicht nur bei seinem Wissen, sondern von dem Wissen in die Praxis überzusteigen und Gott zu erleben als einen lebendigen Gott, der Sachen einstellen kann in seinem Leben. Wenn wir weiter das Johannes-Evangelium lesen, wir wissen nicht, wie es mit Nikodemus zu Ende gegangen ist. Wir treffen ihn nochmal in Kapitel 7, wo er Jesus bisschen verteidigt vor dem Hohen Rat. Also man muss zuerst nachprüfen, was für ein Mensch das ist. Nikodemus selbst hat das gemacht. Und dann soll man urteilen, sagt Nikodemus. Weiter geht er nicht in Kapitel 7, aber in Kapitel 19. Als alle Jünger weggegangen sind, als alle Jesus verlassen haben, als es für Petrus peinlich war, sich Jesus gegenüber zu bekennen, kommt Nikodemus und er bekennt sich zu Jesus. Und das heißt schon etwas. Er bringt 100 Liter Smyrne und Aloe für das Begräbnis Jesu. So wurden Könige begraben. Er hat nichts mehr gescheut. Und er hat sein Leben Jesus übergeben. Und ich schließe hier mit einem Zitat aus dem Buch Der Eine, Jesus Christus. Als nach der Himmelfahrt des Herrn die Jünger durch die Verfolgung zerstreut wurden, trat Nikodemus unerschrocken in den Vordergrund. Er verwandte sein ganzes Vermögen zur Unterstützung der jungen Gemeinde, die die Juden mit dem Tode Christi als ausgetilgt betrachteten. In den gefahrvollen Zeiten stand er, der sich vorher so überaus vorsichtig und abwartend verhalten hatte, fest und unerschüttert wie ein Fels im Meer. Er ermutigte den Glauben der Jünger und gab seine Mittel zur Ausbreitung des Evangeliums. Er wurde von denen, die ihn in früheren Jahren geehrt und geachtet hatten, verhöhnt und verfolgt. Er verlor sein irdisches Habe, doch sein Glaube, der in jener nächtlichen Unterredung mit Jesus begonnen hatte, schwankte nicht. Sein Glaube schwankte nicht. Er hat es geschafft. Von seinem Wissen, von seiner Theorie ist er zur Praxis übergegangen. Wie ist es mit dir und mit mir? Auf unsere Suche haben wir es geschafft, von der Theorie zu der Praxis überzugehen. Haben wir diesen lebendigen Gott, der für uns gestorben hat, erlebt? Zieht uns seine Liebe und verändert uns seine Liebe, sodass wir heute das machen für Menschen in unserer Umgebung, was Jesus damals für Menschen gemacht hat. Möge uns diese Liebe erreichen und möge uns diese Liebe tägliche Motivation sein für unseren Alltag. Amen.